Es gibt ja so Leute, die machen ihre Weihnachtsgeschenke schon vor dem 24. auf. Gibt es da irgendjemand unter? Nein? Also ich bin auch kein Fan davon, aber mein Sohn, der hat es nicht erwarten können, mir was zu schenken. Und zwar, das war eine kleine Verkühlung. Das müsst ihr jetzt dann aushalten. Meine Stimme klingt ein bisschen heiser, aber das Coole ist, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um Gottes Wort. Und ich möchte jetzt mit uns da... Ja, hallo Emmet, grüß dich. Ich möchte jetzt mit uns da gemeinsam reinschauen in Gottes Wort. Und es geht heute um Weihnachten. Und wenn wir um Weihnachten denken, natürlich, und man ist in einer Kirche, da kommen sehr wahrscheinlich immer die ähnlichen Bibeltexte oder die ähnlichen Bibelgeschichten, die ähnlichen Prophetien, die ähnlichen Verse. Und das ist ja total okay, weil wir sind alle so vergesslich, wir vergessen es eh wieder bis nächstes Jahr. Gell? Also es ist gut, an diese ganz zentralen, wichtigen Bibelverse und Stellen erinnert zu werden. Es gibt, glaube ich, nur eine kleine Gefahr dabei. Und zwar, wir denken vielleicht, es sind nur diese Texte, die in der Bibel über Jesu Geburt reden. Es sind nur diese Texte, die sich um Weihnachten drehen. Und das stimmt natürlich gar nicht. Sondern die ganze Bibel hat Jesus zum Zentrum. Die ganze Bibel hat Jesus seine Geburt, die Inkarnation, wie es Theologen nennen, zum Zentrum. Und das möchte ich heute eben machen. Ich möchte mit uns heute einen Bibeltext anschauen, den man vielleicht normalerweise nicht anschaut, wo man sich im ersten Moment denkt, was hat das mit Weihnachten zu tun? Aber wir kommen dahin, keine Sorge, ihr seid geduldig mit mir heute. Und zwar, wir werden heute im 1. Samuel sein. Also wenn du eine Bibel da hast, schlag sie auf, das zahlt sich heute wirklich aus. Wir werden uns da einen Text sehr genau anschauen. Und zwar im 1. Samuel, dieses Buch, das beginnt mit einer Frau. Und die Frau heißt Hannah. Und die Frau, die ist verheiratet, sie ist eine Jüdin, zur Zeit, wo es damals noch keine Könige gegeben hat, also noch vor dem König David. Und diese Frau hat eine große Sorge, die ihr am Herz liegt. Und zwar, sie kann keine Kinder kriegen. Wenn eine Frau keine Kinder kriegen kann und sie hat diesen Wunsch, dann ist das schlimm, dann ist das echt schwer. Besonders in dieser damaligen Zeit, wo das Kinderkriegen auch was mit einem sozialen Status zu tun gehabt hat, wo es auch eine Pensionsvorsorge war, wo es auch war, dieses... meine Linie geht weiter, mein Name wird fortgetragen. Also das hat ganz eine zentrale Bedeutung gehabt. Und so die Hannah hat keine Kinder kriegen können. Und sie war mit einem Mann verheiratet, der Mann hat noch eine zweite Frau gehabt. Und diese zweite Frau hat sie das auch sehr wissen lassen. Gell? Also immer wieder daran erinnert, dass sie keine Kinder kriegen kann. Die hat natürlich Kinder gekriegt. Also diese Geschichte, die ist gar nicht so einzigartig, die sehen wir immer wieder in der Bibel. Gell? Aber dort trifft sie jetzt diese Frau Hannah. Und die Hannah, jedes Jahr geht sie zur Stiftshütte und sie betet. Und sie bittet Gott, hey Gott, schenk mir doch Kinder. Und wenn du mir ein Kind schenkst, dann macht sie ein Versprechen. Sagt sie, wenn du mir ein Kind schenkst, dann werde ich dieses Kind dir weihen. Das gehört an dir. Ich mache die Geschichte jetzt kurz. Gott erhört ihr Gebet. Er schenkt ihr ein Kind. Einen Sohn, das ist der Samuel. Samuel wird geboren. Und als er dann älter wird, sie löst ihr Versprechen ein und sie bringt diesen Samuel zur Stiftshütte und er wird ein Diener Gottes. Und als sie ihn dann zur Stiftshütte bringt, das muss ja auch schwer sein, weil sie hat für diesen Sohn gebetet, hat auf ihn gewartet, sie erzieht ihn dann für eine kurze Zeit wahrscheinlich und dann gibt sie ihn eigentlich her wieder. Aber sie macht das und ihr Herz, wir kriegen jetzt einen Einblick in ihr Herz schaut folgendermaßen aus. Und zwar, sie betet nämlich, das lesen wir in 1. Samuel Kapitel 2, sie betet und oft wird das auch als ein Lied genannt, also bei mir steht da zum Beispiel Hannas Lobgesang, ist eigentlich ein Gebet und ein Lied gleichzeitig und das gibt uns ein bisschen einen Einblick in diese Hannah. Und so kommt es mit mir mit, schauen wir in 1. Kapitel, im Kapitel 2 vom 1. Samuel. Da sagt die Hannah, mein Herz ist voller Freude über den Herrn. Der Herr hat mich stark gemacht. Mein Mund lacht über meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. Die Hannah beginnt einmal ihr Lied, ihr Gebet mit einem Blick auf sich selbst. Und sie sagt einmal ein bisschen, wie sie sich fühlt, wie es ihr geht. Und sie sagt, mein Herz zerspringt vor Freude. Ich bin so happy, so glücklich, so voller Freude. Warum? Gott hat mich stark gemacht. Ich lache, ich freue mich über Gottes Hilfe. Und natürlich, sie hat da dieses Gebetserhörung von Gott im Hinterkopf. Gell? Wenn du schon mal eine Gebetserhörung erlebt hast, wo du einfach warst, das war Gott, gell? Wo einfach Zufall keine Option ist. hey, das macht was mit deinem Herzen, gell? Das berührt dich. Dann merkst du, hey Gott, wow, wie gewaltig, dass du auf mein Gebetsanliegen hörst. Du hast das Universum, die Sterne, die Galaxien geschaffen, die so riesig sind, dass unser kleiner Schädel es nie verstehen kann. Und trotzdem hörst du mir kleines Staubkorn zu, meinem Gebet. Gott, du bist gewaltig, voller Freude. Sie kann es nicht glauben. Gott hat sie gesehen. Sie sagt, Vers 2, keiner ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen Gott außer dir. Kein Fels steht so fest wie unser Gott. Sie richtet ihren Blick weg von sich selbst auf Gott hin und sie sagt über Gott jetzt, Gott ist heilig. Es gibt keinen Gott außer ihn und er ist wie ein Fels. Sie beschreibt Gottes Wesen. Sagt, Herr Gott, du bist einzigartig, du bist heilig. Es gibt einfach keinen außer dir. Du bist wie ein Fels und sie geht da zurück auf ein Lied von Mose eigentlich. Im 5. Mose, ganz am Ende, tut Mose einmal ein Lied dichten und sie verweist darauf zurück. Da sagt der Mose nämlich, der Herr ist wie ein Fels und sein Tun ist vollkommen. Einen Felsen braucht man dann, wenn es wackelig wird im Leben. Gell? Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber ein guter Freund von mir, der ist in Haiti aufgewachsen und der war dort, wo dieses große Erdbeben war. Ich glaube, das war 2006 oder 2007 oder so. Und der hat mir mal beschrieben, wie das war für ihn damals. Er hat gerade Computer gespielt und auf einmal hat es angefangen und das war nicht das erste Erdbeben, was er erlebt hat. Er hat gewusst, was passiert. Er wusste, er muss sofort raus aus dieser Wohnung, weil es ist nicht sicher, gell, wenn es zusammenbricht. Er hat gesagt, er hat es gerade noch geschafft in diesen Flur und er hat dann diesen Flur gesehen und er hat gesagt, das war wie eine Welle. Der Flur ist quasi auf ihn zukommen. Also wenn der Boden wackelt, wenn du kein Fundament hast, dann zerbricht alles. Gell? Dann brauchst du was Festes, was Starkes, was hält. Wenn das Leben schwierig wird, wenn es herausfordernd wird in deinem Leben, dann brauchst du irgendwas, was dir Halt gibt. Und jeder von uns sucht sich irgendwas raus, wo er denkt, das gibt mir ein bisschen Halt oder das lenkt mich ab von meinem Problem. Gell? Und Johanna sagt, hey, Gott ist dieser Fels. Und sie lenkt dann ihren Blick von Gott hin auf andere Menschen. Sie sagt, redet nicht zu viel und zu hoch daher. Kein freches Wort kommt aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Schändliche Taten duldet er nicht. Sie hat gerade beschrieben, wie Gott ist, dass er heilig ist, fest, besonders, einzigartig. Und dann schaut sie auf uns Menschen und sagt, hey, aber wir haben ein Problem. Wir machen Fehler, wir lügen, wir betrügen. Es gibt da etwas in uns, das nicht passt. Und Gott sagt nicht, na, schwamm drüber, ist nicht so schlimm, sondern er ist ein heiliger Gott. Der sagt, schändliche Taten, also sündige Taten, ignoriert Gott nicht. Schaut Gott nicht drüber. Und dann die nächsten 6 Verse macht die Hanna was ganz Interessantes. Und zwar, ich nenne das auf den Kopf stellen von Gott. Das auf den Kopf stellen Gottes, wo Gott alles auf den Kopf stellt. Ich bin einmal in meinem Studium, war ich in Spokane in Amerika und wir haben in einem Haus gewohnt von Studenten. Und eines Tages bin ich heimgekommen von der Uni, bin da reingegangen ins Haus, ins Wohnzimmer und ich komme ins Wohnzimmer rein. Und alle Möbelstücke waren auf dem Kopf. Alle. Also die Sofa, die Tische, Couch, alles, was man irgendwie auf den Kopf stellen kann. Sogar die Becher waren am Kopf. Also alles war auf den Kopf gestellt, wie in einem komischen Film. Gell? Sind dann draufgekommen, das waren Freunde, die uns einen Streich spielen wollten. Alles war am Kopf gestellt. Stell dir vor, du gehst heute heim, Wohnzimmer, kommst rein und irgendwer hat wirklich alles am Kopf gestellt. Und das macht die Hanna jetzt. Sie beschreibt, wie Gott alles auf den Kopf stellt. In Vers 4 sagt sie, der Bogen der Starken wird zerbrechen, die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Die Satten müssen sich ihr Brot verdienen, die Hungrigen aber sind den Hunger los. Die Unfruchtbare bringt 7 Kinder zur Welt, doch das Glück der Kinderreichen schwindet. Der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich und wieder hinaus. Der Herr macht arm und macht reich, er drückt nieder und er richtet wieder auf. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er aus dem Dreck. Seinen Platz gibt er ihm bei den Fürsten und lässt ihn mit Würde auf einem Thron sitzen. denn die Säulen der Erde sind von dem Herrn. Er hat die Welt auf sie gegründet. Seht ihr, wie sie da diese große, das große auf den Kopf stellen Gottes beschreibt? Sie sagt, hey, die Sotz sind, müssen sich ja Brot verdienen, die Hungrigen haben keinen Hunger mehr, die Unfruchtbaren kriegen Kinder und so weiter und so fort. Gell? Und sie macht aber was ganz Spannendes. Sie erzählt uns da, was im Rest von diesem Buch passieren wird. Das ist ganz oft in der Bibel. Die Bibel ist ein literarisches Meisterwerk, wo ein Lied oder ein Gedicht am Anfang eines Buches so ein bisschen wie ein Trailer ist, gell, für das, was dann kommen wird. So ein bisschen eine Vorschau. Und das ist das, was da passieren wird. Weil was sehen wir? Sie sagt zum Beispiel, der Bogen der Starken wird zerbrechen. Später dann lesen wir von einer Schlacht, wo der Bogen eines ganz starken Mannes, dieser Mann heißt Saul, zerbrochen wird. Sein Sohn und er sterben. Und der David dichtet dann ein Lied und er nennt dieses Lied das Bogenlied. Die Schwachen aber bekommen neue Kraft. Ein kleiner Hirtenjunge, der unbedeutend ist in einer Großfamilie, wird zum König. David wird König. Ein Goliath, der sich lästert, der lästert über Gott, der sich lustig macht über diesen Gott, der stark ist, der groß ist. Was passiert mit dem? Er stirbt, er wird niedergemacht von einem kleinen Jüngling. Der Schwache besiegt ihn. Die Toten werden lebendig. Später lesen wir eine Geschichte, wo der Saul einen Toten befragt und Gott ihn den Toten zurückholt, damit er mit ihm reden kann. Ganz verrückte Geschichten. Und dann zieht sich das so durch, dieses Erhöhen und Erniedrigen. Saul wird erhöht und erniedrigt. David wird erhöht und als er dann diese Sünde beginnt mit Bathsheba, wird er erniedrigt und wieder erhöht. Wir lesen es immer wieder, auch das mit Volk Israel, die Philister, die sich stolz machen, die groß machen, werden klein gemacht. Und so dieses Großmachen, Kleinmachen zieht sich durch dieses ganze Buch und die Hanna gibt uns so ein bisschen so eine Vorschau auf das, was Gott macht. Und ich habe mich da erinnert an diesen Vers in 1. Korinther 1,8. Das ganze Kapitel da geht um dieses Thema. Aber in 1. Korinther 1,18, da heißt es, die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als eine Dummheit. Die Botschaft vom Kreuz erscheint denen, die verloren gehen, als Dummheit. Aber wir, die gerettet werden, erfahren sie als Kraft Gottes. In anderen Worten, das, was da am Kreuz passiert, ist für viele Menschen einfach nur lächerlich, einfach nur dumm. Und der Paulus sagt da, aber wir, die das erlebt haben, die Gott kennen, für uns ist das Gottes Kraft. Und er beschreibt in diesem ganzen Kapitel, macht er ein bisschen was Ähnliches, er beschreibt es auf verschiedene Orten und Weisen, wie er sagt, hey, dass Gott die Weisen in ihrer Weisheit demütigen wird. Und die nicht Weisheit haben, mit der Weisheit schenken und so weiter und so fort. Also dieses Evangelium, die Botschaft Gottes, stellt alles auf den Kopf. Die Werte dieser Welt. Was ist wichtig in unserer Welt? Stärke, Klugheit, Weisheit, Wissen, Macht, Geld und so weiter. Und Gott sagt, wisst ihr was, alle diese Dinge? Ich stelle das auf den Kopf. Das ist nicht das, was wirklich zählt. Und nachdem die Hanna dieses große auf den Kopf stellen Gottes beschrieben hat, schaut sie noch mal kurz zurück zu Gott selbst. Das haben wir in Vers 9. Die Schritte seiner Frommen oder seiner Gläubigen lenkt er sicher. Die Frevler aber kommen in der Finsternis. Denn kein Mensch siegt aus eigener Kraft. Wer gegen den Herrn kämpft, wird unterliegen. Ich sage in anderen Worten, keiner kann irgendwie was Gott die Stirn bieten. Keiner kann diesen gewaltigen, diesen großen Gott, der alles auf den Kopf stellt, irgendwie was anhaben. Und trotzdem sagt sie, siehst du das? Die Schritte seiner Frommen lenkt er sicher. Das heißt in anderen Worten, die an ihn glauben, die mit ihm leben, die ihn kennen, die ihn lieben, mit denen ist Gott unterwegs. Dieser gewaltige, große Gott. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern sicher. Er ist da. Auch wenn es dunkel, auch wenn es schwierig wird. Wer gegen den Herrn kämpft, wird unterliegen. Der Höchste im Himmel lässt es donnern. Der Herr hält Gericht über die ganze Erde. Es ist ein souveräner Gott. Und sie endet ihr Lied mit folgendem Satz. Seinem König verleiht er die Macht. Seinen Gesalbten macht er stark. Sagt, seinem König, Gottes König, gibt er die Macht. Aber es gibt jetzt nur ein Problem. Ich habe vorher erzählt, wann hat die Hanna gelebt? Es gibt keinen König. Es hat keinen König gegeben in der Geschichte. Von wem redet sie da? Wer ist dieser König? Und natürlich dieses Buch Samuel, das erzählt uns dann, dass dieser König sehr wahrscheinlich der König David ist. Aber es geht noch weiter. Nicht nur dieser König David, der so diese Hauptfigur, diese zentrale Figur ist, sondern sie redet dann von seinem Gesalbten. Den macht er stark. Dieses Wort Gesalbten, das kennt jeder von uns, auch wenn du mit Glauben überhaupt nichts am Hut hast. Das Wort Gesalbter im Hebräischen ist Messias oder wenn ich es auf Griechisch sage, ist Christus. Das ist das erste Mal in der Bibel, dass diese Person, die erwartet wird in ganz vielen Bibeltexten, dass die Gesalbter, dass die Christus genannt wird. Das erste Mal aus dem Mund von der Hanna. Das heißt, die Hanna blickt da nach vorne und sie sagt, Gott stellt alles irgendwie auf den Kopf, aber wer bleibt am Ende? Es bleibt Gottes König, der mächtig sein wird und sein Gesalbter. Der wirkliche König, der Sohn Davids, wie es dann später heißt. Der Messias, der Christus, Jesus. Und so, sie endet ihr Lied mit einem Ausblick auf das, was kommen wird. Mit einem Ausblick auf diesen Messias. Und ich wünsche, ich hätte die Zeit, euch jetzt zu sagen, was für ein Meisterwerk die Bibel ist. Wie dieses Buch Samuel, im 2. Samuel, endet mit noch einem Lied. Das ist das Lied von David. Und wie diese zwei Lieder parallel sind und sich gegenseitig ergänzen und Themen aufgegriffen werden, absolut spannend. Ich gehe jetzt gar nicht drauf ein, aber was glaubt ihr, wie endet dieses Lied Davids ganz am Ende von diesem Buch? Es hat, ich glaube, 51 Verse und es endet wieder mit dem Gesalbten Gottes, mit dem Messias, mit dem Christus. Und so die Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, die du dir stellst, die ich mir vielleicht stelle, ist, okay, schön und gut, dieses Lied von der Hanna, aber was hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit dem zu tun, was wir jetzt in 2 Tagen feiern werden? Und ich bin davon überzeugt, dass das, was wir da gerade gelesen haben, dieses Lied, die Weihnachtsgeschichte ist. Dieses Lied, da ist die Weihnachtsgeschichte in einer ursprünglicheren Form. Und wir schauen uns jetzt eine neue Version an von diesem gleichen Lied. Ihr kennt es ja, es gibt ja ganz bekannte Lieder, gell? Und wenn ein Lied wirklich bekannt ist, dann wird es gecovert. Also jeder von uns kennt irgendwie ein Cover von einem Lied. Gell? Und manchmal ist es sogar so, dass das Cover bekannter ist wie das originale Lied. Vielleicht kennst du so ein paar Lieder, die bekannter sind. Ich habe einmal nachgeschaut, habt ihr zum Beispiel gewusst, dass dieses Lied von Whitney Houston, I Will Always Love You, also ich werde es jetzt nicht singen, weil das erspare ich, aber ihr kennt es, I Will Always Love You, you know. Bisschen anders. Ne? Wisst ihr, wovon ein Lied ich rede? Okay. Das Lied ist nicht von der Whitney Houston. Sie hat das 1992 gesungen, aber das Lied ist eigentlich von 1974 von einer gewissen Dolly Parton. Also das Cover ist bekannter wie das originale Lied. Und so ist es auch mit dem zweiten Lied, was wir uns jetzt anschauen im Neuen Testament. Das ist nämlich das Lied von der Maria. Schlag auf im Lukas 1. Lukas 1, Vers 46. Da singt die Maria, Mutter Jesu, ein Lied. Und dieses Lied, was sie singt, das kommt auch, nachdem ihr ein Engel begegnet ist, auch nachdem sie erzählt bekommen hat, dass ein Sohn geboren wird, dieser Sohn Jesus wird und so weiter und so fort. Und die Maria, die versucht es irgendwie zu begreifen und zu erfassen, was da passiert. Und sie singt dann folgendes Lied. Sie schreibt folgendes Gedicht. In Lukas 1, 46. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Von jetzt an werden mich alle Generationen glücklich preisen. Sie beginnt ihr Lied, genau gleich wie die Hanna, mit einem Lob Gottes. Sie sagt, wow, mein Herz springt vor Freude. Erinnert euch, was die Hanna gesagt hat? Es jubelt, ich kann es gar nicht begreifen, dass dieser große Gott, mein Retter, was gemacht hat? Mir, kleine Maria, zugehört hat. Mir, kleine Maria, sich zugewandt hat. Obwohl ich nur eine unbedeutende Dienerin bin. Die griechischen Wörter sind da teilweise die gleichen, was die griechische Übersetzung im Alten Testament vom Lied vom Hanna sind. Wo man ganz klar sieht, dass die Maria darauf Bezug nimmt, so als hätte sie im Radio das Lied von der Hanna gehört. Gell? Also es ist irgendwie da im Hinterkopf. Und sie sagt, von jetzt an werden mich alle Generationen preisen. Und es stimmt natürlich, alle haben sie gepriesen und sind immer noch heute, wenn wir zurückschauen auf diese Geschichte, wieso hat Gott ein 15-jähriges, 14-jähriges Mädel ausgesucht, so ein kleines Teenager-Mädel, und Gottes Sohn ist davon geboren worden. Gott trat da die Erwartungen auf den Kopf. Wäre das nicht irgendeine Königstochter gewesen? Eine ganz bekannte, was weiß ich, eine Frau von Kaiser in Rom oder was so. Gell? Irgendjemand, der Status hat, der bekannt ist. Aber nein, Gott verwendet wen? Er verwendet ein kleines Teenager-Mädel, das nach unserem Maßstab heutzutage gar nicht erwachsen wäre. Gott wendet sich mir zu. Und natürlich du und ich. Ich bin jetzt nicht die Maria, ich bin auch nicht die Hanna. Und du auch nicht wahrscheinlich. Aber diese Wahrheit gilt auch für uns. Gott verspricht, und das macht Weihnachten deutlich, dass Gott sich uns zuwendet. In Weihnachten sagt Gott nämlich, du bist mir so wichtig, dass ich Mensch werde wegen dir. Ich werde Mensch wegen dir. Und wir als Westler, wir sind sehr individualistisch. Wir nehmen gleich jeden Bibelvers persönlich. Gell? Das ist auch eine Gefahr. Aber auf der anderen Seite, wir dürfen das auch wirklich für uns persönlich annehmen. Hey, glaubst du das, dass Gott wirklich ganz persönlich Weihnachten in Realität gebracht hat, dass er Mensch geworden ist wegen dir? Nicht nur wegen der kosmischen Welt, der Weltbevölkerung, allen Menschen, sondern wegen dir. Gott wendet sich mir zu. Und die Hanna sagt dann, Vers 49, denn Gott, der ist mächtig, er hat Großes an mir getan, sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Erinnert euch, wie die Hanna gesagt hat, dass Gott stark ist und heilig? Die Maria sagt, Gott ist mächtig und er ist heilig. Das gleiche, gleichen Wörter. Gott ist unglaublich, er ist groß, er ist gewaltig. Die Maria nimmt da wieder Bezug. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Das hat für die Hanna gegolten, es gilt für die Maria, es gilt für einen Raphael Forer, es gilt für einen Assad, es gilt für einen Hans, es gilt für eine Susi, für eine Anna, für eine Pauline, für wen auch immer, wie auch immer du heißt. Gott ist barmherzig, von Generation zu Generation. Und sie macht dann das Gleiche, was die Hanna gemacht hat. Sie beschreibt das Große auf den Kopfstellen von Gott. Er hebt seinen starken Arm und er fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Mit ein bisschen weniger Worten, aber der gleichen Aussage beschreibt sie, wie Gottes Werte einfach so anders sind wie die Werte dieser Welt. Und wir könnten jetzt schauen, und der Lukas macht genau das Gleiche wie der Autor vom Samuel. Er verwendet dieses Lied, um uns zu zeigen, um was das Lukas-Evangelium geht. All diese Dinge, diese Themen, die sind ganz zentral für das Lukas-Evangelium. Ich zeige uns das jetzt gar nicht. Aber nur in der Weihnachtsgeschichte. Sie sagt, er stürzt die Machthaber vom Thron. Durch die Geburt Jesu wird der Kaiser und der König vom Thron gestoßen. Er hebt die Unbedeutenden in den Bohr, haben wir schon drüber geredet. Ein kleiner Teenager-Bub, ein kleines Teenager-Mädel wird zur Mutter Gottes, darf den Sohn Gottes erziehen. Und Jesus selbst natürlich, unbedeutend irgendwo wird er geboren. Und wo endet seine Geschichte? Wo endet die Geschichte Jesus? Nicht am Kreuz. Die endet zur Rechten Gottes. Er sitzt am Thron. Irgendwo in einer kleinen Futterkrippe zum Thron. Das ist die Story. Das ist die Geschichte. Er hebt die Unbedeutenden hervor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Kein Evangelium wie das Lukas-Evangelium erzählt uns Geschichten und um Geschichten, wie Jesus sich mit dem Abstand der Gesellschaft abgibt. Mit den Unbedeutenden, mit den Kleinen, mit den Nichtreichen. Und wie er den Reichen, denen, die wichtig sind, was zu sagen hat. Und so, diese Menschwerdung Gottes, die zeigt sich da in diesem Gedicht von der Maria, zeigt sich in der Weihnachtsgeschichte, wie Gott alles da auf den Kopf stellt. Und wir sehen das ganz besonders, wenn wir darüber nachdenken, was auch das Evangelium bedeutet. Wenn wir das Evangelium in unserer Kirche, auch in unserer Gesellschaft oft erzählen, reden wir oft von Sünde. Gott ist gekommen, Gott ist Mensch geworden, um uns Sünden zu vergeben. Und das stimmt. Das ist wichtig, das ist wahr. Aber die Weihnachtsgeschichte sagt uns, dass da noch so viel mehr da ist. Diese Verse sagen uns, dass da noch so viel mehr da ist. Weil nicht nur ist Jesus gekommen, um ein Opfer zu sein für uns, dass er Sünden vergibt, sondern er ist auch gekommen, um die Machthaber vom Thron zu stoßen, um Satan vom Thron zu stoßen, um Satan zu besiegen. Das ist Weihnachten, dass dieses kleine Baby diesen großen König besiegt, diesen großen Herrscher besiegt, Satan. Und die Unbedeutenden hervorgehoben werden. Und wie soll ich das sagen? Wir leben in einer Schuldkultur, es gibt viele Schamkulturen, wo es viel darum geht, wer bist du, gell? Was für einen Status hast du in der Gesellschaft? Wer deine Eltern sind, wer deine Familie ist, sind die wer wichtiger, wie viel Geld du hast, gell? Dann bist du wer. Und Gott sagt da, wisst ihr was ich mache? Die, die mit mir unterwegs sind, die hebe ich empor und mache sie zu Söhnen und durch dann Gottes. Ich bedecke ihren Scham, ich ehre sie. So, das Evangelium, das Weihnachten hat auch sowas mit Ehre zu tun. Scham und Ehre. Nicht nur Schuldvergebung, sondern Gott gibt uns Ehre. Hey, Gott gibt dir die größte Ehre, die ein Mensch jemals zuteil werden kann. Hast du das gewusst? Gott möchte dir die größte Ehre geben, die ein Mensch jemals zuteil werden kann. Nämlich was? Dass du eine Tochter Gottes wirst. Dass du ein Sohn Gottes wirst. Das ist Weihnachten. Und die Hanna endet... Die Maria endet ihr Lied mit den zwei Versen. Er kommt seinen Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Sie denkt zurück an die ganzen Versprechen, die Gott gegeben hat an Abraham, an die Israeliten, auch an die Hanna. Diese ganzen Prophetien, die gegeben worden sind, und sie sagt Folgendes, sie sagt, er hat es versprochen, er hat es eingehalten. Und an was denkt sie da? Natürlich, wir wissen nicht genau, welche Bibelverse sie denkt, aber wir wissen, dass Gott ein Versprechen Abraham gegeben hat, dass durch seinen Samen, durch seine Nachkommen die ganze Welt gesegnet wird. Und ich denke, im Kontext von diesem Lied ist es ganz klar, dass sie auch die Geburt ihres Sohnes im Sinn hat und sie daran denkt, hey, endlich, Gott hält sein Versprechen. Und zu Marias Lied zeigt uns die Bedeutung von Weihnachten. Genauso wie Hanna ihr Lied. Dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott gewaltig ist, das Universum in seiner Hand hält und trotzdem dich lenken möchte, dich führen möchte, mit dir gemeinsam unterwegs sein möchte. Aber beide haben auch erwähnt, dass es Probleme gibt in unserem Leben, dass wir Sünder sind, dass wir uns abgewandt haben für ihn, dass wir unbedeutend sind. Aber beide haben auch erwähnt, dass Gott der große Umdreher ist, der große auf den Kopfsteller ist, der alles auf den Kopf stellen möchte und der auch uns und unser Leben, unser Herz, unsere Prioritäten auf den Kopf stellen möchte. Er möchte unsere Sünden vergeben, unsere Scham bedecken und unsere Angst wegnehmen. Weil er ist für unsere Sünden gestorben und er hat sich erniedrigt bis zum Tod, damit wir erhöht werden können. Und er hat die Trennung Gottes ausgehalten, damit Satan besiegt wird, damit Sünde besiegt wird, damit der Tod besiegt wird, damit du und ich keine Angst mehr haben müssen. Das ist das Evangelium. Das ist Weihnachten. Vor circa 90 Jahren hat schon einmal ein Mann eine Predigt gehalten über diese Verse. Den Mann kennt ihr vielleicht, der heißt Bonhoeffer. Das war im Jahr 1933. Der sagt Folgendes. Dieses Lied der Maria ist das älteste Adventlied. Es ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja man möchte sagen das revolutionärste Adventlied, das je gesungen worden ist. Es ist nicht diese sanfte, zärtliche, verträumte Maria, wie wir sie auf Bildern dargestellt sehen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze, begeisterte Maria, die hier spricht. Dieses Lied hat weder die süßen, nostalgischen noch die spielerischen Töne einiger unserer Weihnachtslieder. Es ist stattdessen ein hartes, ein starkes, ein unerbittliches Lied über stürzende Throne und gedemütigte Herren dieser Welt, über die Macht Gottes und die Machtlosigkeit der Menschen. Es sind die Töne der Prophetinnen des Alten Testaments, die jetzt in Marias Mund lebendig werden. In diesem Lied wird das ganze Alte Testament lebendig. Das ganze Alte Testament, das hinschaut auf dieses Fest, das wir in zwei Tagen feiern, Weihnachten. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Freude gebracht, einfach durch dieses gewaltige Wort Gottes, wo man einfach sieht, wie einfach so vieles zusammenhängt und so vieles darauf hindeutet, auf das, was kommen wird und das, was Gott macht. Wo alles auf diese Geburt dieses Sohnes hinweist. Und wisst ihr was? Dieses Kind, dieser Gott, der möchte auch dein Leben auf den Kopf stellen. Darf er das? Darf er auch deine Prioritäten auf den Kopf stellen? Darf er auch das nehmen, was dir wichtig ist? Und das reinigen, umdrehen und so hinstellen, wie es in seinen mächtigen, souveränen, gewaltigen, coolen Plan reinpasst? Das ist Weihnachten. Das möchte Gott, weil er uns liebt. Und so, ich lade dich ein, diese zwei Lieder, es sind noch 2 Tage bis Weihnachten, wir haben es vorher gehört. Gell? Wenn du nicht weißt, was du morgen und übermorgen lesen sollst, dann liest doch morgen das Lied von der Hanna und übermorgen das Lied von der Maria in deiner stillen Zeit. Und schau, was Gott dir dadurch noch sagen möchte. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir sagen dir Danke für diese 2 wundervollen Frauen, die uns Einblick geben, ein bisschen in dein Herz, Einblick geben in dein Wesen, Einblick geben in dein Wort. Und Vater, bitte ich, dass diese Begeisterung, die beide da einfach erlebt haben, die gespürt haben, dass die Begeisterung an unseren Herzen Platz macht. Jetzt, wo Großteil der Weihnachtszeit schon vorbei ist, alle Geschenke schon gekauft sind, dass diese Freude über dich, über das, wer du bist, auch unser Herz, ganz persönlich heute, morgen und übermorgen, einfach wirklich erfüllen darf. Die Menschen, die wir begegnen, dass wir dir weitergeben können und erleben können, einfach wie du sie veränderst. Vater, wir staunen und wir sind einfach nur dankbar dafür, dass du Mensch geworden bist. Lass das nie, nie, nie langweilig werden für uns, nie normal werden für uns. Lass uns immer wieder staunen an dem, wer du bist und was du gemacht hast. Amen.